Inside Schalke, die dritte Halbzeit, wird produziert vom Bierchen bitte, der Podcast, und gesponsert von der Vereinten Volksbank. Und jetzt ab ins Stadion zu Bratwurst und Bier. Viel Spaß mit Inside Schalke, die dritte Halbzeit. Glück auf und herzlich willkommen zur vierten Folge Inside Schalke, der dritte Spieltag. Ja, Männer, was sagt er? Zu Hause gegen Bochum?
Ja, einen Tag danach oder nicht ganz einen Tag danach, wir haben ja quasi nur geschlafen. Muss ich sagen, das war wieder ein Spiel für das Nervenkostüm, ne?
Ganz schlimm.
Ja, was heißt ganz schlimm? Ich glaube, das ist das erwartete Spiel gewesen von uns. Also, dass Bochum so, ich sag mal in Anführungsstrichen, stark ins Spiel startet und im Prinzip genau das macht, was wir ja vorhatten und so wie wir auch gegen Hertha gestartet haben, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber, und da komme ich dann auch wieder zurück, was ich auch nach dem Pokal oder zu dem Pokalspiel gesagt habe, wir befinden uns gerade auf einem Weg, den wir gehen, der sehr stark darauf fokussiert ist, defensiv gut zu stehen. Und die Offensive soll, ich hoffe es wirklich inständig, nach und nach ja jetzt auch in den Fokus geraten und da natürlich auch verbessert werden. Das hast du halt leider Gottes wieder gesehen, ne? Fürs Auge nicht schön, aber im Prinzip für mich das Spiel, was halt ja erwartet wurde.
Absolut, aber ich habe dem nochmal hinzuzufügen, was man gesehen hat. Und was mir sehr gut gefallen hat, Schalke ist als Einheit aufgetreten, als gesamtes Team, als Einheit. Und was zu deinen Punkten, Pascal, im Prinzip haben ja beide fast gleich gespielt. Ne? Du hast hinten kompakt gestanden, Bochum sehr gut, ne? Die Räume zugemacht, verschoben. Heißt, Schalke hatte ja vorne gar nicht so diese flachen Anspielmöglichkeiten, die du gebraucht hättest. Ne? Silla gegen Strumpf in den ersten, ich glaube Strumpf, wann ist er raus? 25, 30. Minute.
Ja, müsste so.
Genau, so Silla als Zielspieler konntest du da gar nicht einsetzen, weil hinten ein paar Hünen standen. Ne? So heißt, erstmal nüchtern betrachtet, Bochum kompakt, defensiv gut gestanden, wir aber auch. So.
Ja.
Und wie hat denn Bochum versucht zu agieren? Zunächst auch mit hohen, halbhohen Bällen. Schalke, genau das Gleiche. Heißt, du hast eigentlich ein Spiel irgendwo in den System auf Augenhöhe gehabt. Das war so eigentlich das, was ich jetzt so mitgenommen habe, dass beide Mannschaften echt defensiv sehr stark gestanden haben.
Ich muss sagen, ich fand aber Bochum offensiv einen Ticken gefährlicher. Bei uns war das schon echt mager, ne?
Also das Spiel an sich hat mich sehr stark an das Spiel Kaiserslautern erinnert. Du hast, ja, wie du sagst, zwei sehr ähnliche Spielsysteme, die beide auf lange Bälle, schnelles Umschalten und ja, Konter beruhen. Aber dadurch, dass beide diesen Spielstil irgendwo an den Tag legen wollen, neutralisierst du dich. Weil wenn keiner den Ball vorne haben will, in dem Sinne, ja, wie willst du dann schnell umschalten und in dein Umschaltspiel kommen? Und das hast du irgendwie so ein bisschen gemerkt, dass da irgendwie zwei Mannschaften waren, die ja sich so gegenseitig neutralisiert haben durch ihre Spielsysteme. Und zu deinem Punkt Einheit, Kevin, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber der Muslic war ja dann mit der Mannschaft auf dem höchsten Punkt in Gelsenkirchen gewesen. Ich weiß nicht, wie hoch der jetzt exakt ist, aber das wird kein Mount Everest gewesen sein.
711,5 Meter.
Das halte ich für ein Gerücht, da muss mal einer einen Faktencheck bitte machen. Aber da ging es ja auch darum, nicht nur das Fußballerische, sondern wirklich dieses Teambuilding. Du hast jetzt ein paar neue Leute dabei und was du vor allem dabei hast, viele Leute, die nicht verstehen, was bedeutet Schalke in dieser Region. Und er sagte auch, er wollte einfach, dass die Spieler einfach mal sehen, okay, das ist Schalke. Du kannst von hier nach Bochum rüber gucken und Schalke bedeutet diesen Menschen hier alles. Und ein paar Meter weiter ist der nächste Verein, der am Wochenende hier hinkommt und wollte so einfach dieses ganze Teamgefüge noch viel, viel intensiver und stärker machen. Und da siehst du aktuell auf dem Platz, vor allem zu Hause, ne? Wenn da die Arena brennt, dann hast du nicht nur 11 Leute auf dem Platz plus X, was auf der Bank sitzt, sondern du hast da, weiß nicht, 63.000 überm Daumen, die alle zusammenstehen und wirklich alles für die drei Punkte machen.
Übrigens, sehr gutes Video auf dem Schalker YouTube-Channel. Wer noch nicht reingeschaut hat, da sieht man das Ganze ein bisschen dokumentiert, wie die unterwegs waren. Ich muss sagen, ich bin ein Stück weit enttäuscht von der Partie. Fand uns gerade in der ersten Halbzeit absolut nicht gut. Du hast halt die Zuschauer im Rücken gehabt, aber du hast es nicht umgemünzt. In ein Heimspiel in der ersten Halbzeit, meiner Meinung nach. Das ist der Punkt.
Also da sehe ich ein bisschen anders, weil warum sollen wir enttäuscht sein, wenn wir gegen den VfL Bochum spielen, die faktisch meiner Meinung nach wie vor zu den Aufstiegskandidaten hören und einen Erstligakader mitbringen. Mit einem ganz klaren Spielsystem von aus der ersten Folge Dieter Hecking.
114 Jahre.
Richtig.
Der bringt Erfahrung mit.
Und genau das ist das Thema. Also warum sollen wir da enttäuscht sein? Nochmal, wir standen...
Weil es nicht gut war.
Ja, aber du spielst ja gegen eine Mannschaft, gegen eine vermeintlich spielstarke Mannschaft.
Nein, wo ist denn Bochum spielstark? Also jetzt mal Hand aufs Herz.
Aber hundertprozentig ist Bochum spielstark. Ja, aber sowas von.
Also ich würde Hannover als spielstark bezeichnen. Die spielen Fußball, aber Bochum spielt genau den Stil, den wir spielen, der absolut nicht spielstark ist.
Also um da einmal kurz einzugrätschen, der höchste Punkt in Gelsenkirchen ist die Halde Oberscholfen mit einer Höhe von 201,8 Metern.
Und fast nah dran.
Um in euer Ding reinzugehen.
Darf ich nochmal kurz was sagen, wenn wir jetzt eh schon bei sowas sind? Wir haben ja in der ersten Folge über Dieter Hecking gesprochen. Jetzt stelle ich euch mal kurz eine Frage. Erik ten Hag, wie alt ist der? Was schätzt ihr beiden?
52, meine ich.
Boah, der hat wahrscheinlich optisch einiges in Manchester eingebüßt, aber ich würde den auch so um die 50 schätzen.
Wie alt schätzt ihr Dieter Hecking?
64, glaube ich, 63.
Ich habe keine Ahnung, aber wie gesagt, das ist ja dadurch ist das ja entstanden. Ne? Ich habe das Gefühl, Dieter Hecking war schon Trainer, da war ich noch gar nicht auf der Welt.
Ja, viele Stationen, ne? Wolfsburg, Hannover, Aachen.
Genau, so und jetzt sage ich mal, also ich persönlich, ich habe die Frage nämlich auch gestellt bekommen, weil jemand auf die erste Folge reagiert hat, ein Kumpel von mir, und dann sagt er, schätz mal das Alter zwischen den beiden. So, dann hätte ich gesagt, das, was wir gesagt haben, ja, Dieter Hecking, ich weiß nicht, Mitte 60, ja, Erik ten Hag hätte ich persönlich so um die 48 geschätzt. So, Dieter Hecking ist faktisch 60 Jahre alt.
Oh.
So, Erik ten Hag, ohne dass ich jetzt hier Mist erzähle.
Ist auch 60 Jahre alt.
Nee, ist 55.
Ja.
So, und du hast quasi 5 Jahre Differenz zwischen den beiden. Aber Dieter Hecking ist ja für uns so lange im Geschäft.
Ja, das stimmt.
Dass du da auf einmal eigentlich schätzt, dass da 20 Jahre zwischenliegen. Also das nochmal hier kurz, um die Stimmung aufzulockern. So, nach unseren beiden fantastischen Fakten. Ja,
kommen wir mal wieder zum Spiel.
Nee, wir haben was ganz vergessen.
Ach, stimmt.
Ey, wir haben die Leute nicht begrüßt. Ja, wir freuen uns wieder mal hier heute mit euch den Podcast machen zu dürfen. Ja, dass ihr uns zuhört. Ich hoffe, dass wir unser Know-how einbringen. Aber eins haben wir komplett vergessen. Die unfassbar geile Choreo.
Stimmt.
Aus dem Block. So, und wann haben wir mal wieder gezeigt? Wer ist der Pott? Wer ist die Nummer 1 im Pott? Die sind nämlich wir, der S04.
Ja.
So, wir sprechen ja davon die ganze Zeit, dass es eigentlich kein Derby ist. Ja, und dann haben wir auch mal wieder gezeigt mit unserer fantastischen Choreo. Richtig geil. Schönes Ruhrpott.
Absolut.
Label über unserer Kurve.
Und dass wir im Pott regieren.
Richtig, haben wir am Ende gesungen. Die Nummer 1. Ne? Also,
ja, da gibt es aber keinen Zweifel dran, ne?
Deshalb, das haben wir vergessen, das kam zu kurz. Das haben wir jetzt nochmal kurz eingestreut. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Spiel. Enrico, du sagst, du warst enttäuscht. Ich sag, ich war absolut gar nicht enttäuscht, weil, wie gesagt, ich fand, wir haben eine ganz gute Rolle gegen den VfL Bochum abgelegt. Pascal, was ist deine Meinung dazu?
Das, wie gesagt, erwartete Spiel. Ich habe es nach dem Pokalspiel schon erwähnt gehabt. Wir sind auf einem Weg, auf einem guten Weg, aber der wird halt auch dauern. Und wir können nicht erwarten, offensiv ein Feuerwerk abzubrennen, wenn wir uns darauf fokussiert haben, die Defensive zu stabilisieren. Und das ist ja der Fokus gewesen. Nimm dir die letzten beiden Zweitligasaisons. Du bist in Anführungsstrichen der große FC Schalke, der du ja auf dem Papier nun mal bist. Jeder, der gegen dich spielt, der findet es geil, in die Arena zu kommen, vor 60.000 zu spielen, weil er weiß, egal wo Schalke steht, das Ding ist voll und das Ding brennt auch jedes Mal. Und dann kassierst du in den letzten 2 Jahren, glaube ich, in, weiß ich nicht, was sind das? 68 Zweitligaspielen.
Boah, ich glaube 130,
du, ja, 140 knapp, Tore. Gefühlt 200 Gegentore.
Ja.
Und
ja,
vor allem nach einem 1:0 letztes Jahr, da hättest du gewusst, du gehst jetzt hier mit 2, 3, 4-0 baden. Vor allem gegen Bochum. Um darauf zurückzukommen, was ich sage, ich erwarte nicht mehr als das, was wir gerade haben.
Eine aber stabile sind wir mal ehrlich, nach dem 1:0, habt ihr echt damit gerechnet, dass wir das Ding noch drehen?
Warum? Also ich hätte erstmal gar nicht damit gerechnet, dass Bochum das 1:0 macht. Und da komme ich nochmal zu. Weil rein theoretisch, wenn wir jetzt nur mal die erste Halbzeit nehmen, hatte Schalke die Großchancen. Wenn du dich dran erinnerst, der Distanzschuss von Vitali Becker.
Timo hatte auch einen, Timo
den,
Becker.
Der Timo Becker, ne, ich glaube 16, 18 Meter, knapp links vorbei. Den ersten von Vitali Becker hält Timo Horn, ja, stark.
Boah, gut. Den habe ich drin gesehen.
Schöner Flatterball. So, dann kurz vor der Halbzeit aus dem Nichts, Antwia Jay im 1 gegen 1 gegen Timo Horn, ja, auch vergeben, ne? So, heißt meiner Meinung nach, und ich kann mich an keine wirkliche Großchance für Bochum in der ersten Halbzeit erinnern. Deshalb teile ich da deine Meinung nicht, ist aber auch gut, dafür haben wir ja verschiedene Meinungen. Meiner Meinung nach war Schalke ein Ticken besser als Bochum in der ersten Halbzeit. So, du hast zwar den Elfmeter, der völlig doof jetzt in der Nahe, weil aus dem Stadion habe ich es tatsächlich nicht gesehen, da sah es für mich aus, dass die ineinander rennen. Und der Ball dann irgendwie auf die Hand springt, aber der Kurucay hat da mal kurz einmal umhergewischt. So, der Elfmeter, ne, kurz und knapp. Pascal, du warst Torwart, gut gehalten, ja, schlecht geschossen, ja, nein?
Es war beides, ne? Der Elfmeter war dankbar geschossen, halb hoch, ja, er war stramm geschossen, aber halb hoch und nicht genau in die Ecke. Das ist natürlich das Dankbarste, was du als Keeper kriegen kannst.
Also schlecht.
Aber du musst natürlich auch die Ecke haben und dementsprechend, klar, der Elfmeter war nicht gut geschossen, aber Karius hat die Ecke gehabt, hat das Ding, und das ist sehr, sehr wichtig als Torwart, wenn du einen Elfmeter hältst, nach außen das Ding ablenken, damit er den nicht irgendwie vor die Füße legt für einen Nachschuss oder so. Dementsprechend, trotz schlecht geschossenem Elfmeter, gut gehalten. Es ist beides gewesen.
Sehe ich genauso. Deshalb sage ich, ne, also ich glaube, so erste Halbzeit doch dann das ein oder andere, auch wenn das nicht so ersichtlich war, mehr auf Schalker Seite. Dann, um auf deine Frage zurückzukommen, Enrico, ja, denkst du, dass du das Spiel nochmal drehst? Muss ich dir auch ehrlich sagen, weiß ich nicht, ne? Also, keine Ahnung. Ich fand auch so ein bisschen, dann ist so ein bisschen das Stadion mit eingeschlafen. Mhm. Das war jetzt nicht schlecht, ne? Das war aber auch nicht so wie immer irgendwie, ne? Du hast das in den Rängen gemerkt.
Ja, absolut.
Jetzt allgemein in den Rängen auch einfach mal, ne? Dass da irgendwie so ein bisschen Schläfrigkeit drin war. Und dadurch fällt ja auch das 1-0. Das war ja irgendwo schon abzusehen, ne? Also, weißt du, das war so eine Lethargie drin, ne? Schalke wurde hinten reingedrückt, ne? So, und dann fällt das 1-0. Dann ist ja durch Finn Porat das 2-1 gefallen.
Nee, das 1-1.
Das 1-1, Entschuldigung, mit dem Distanzschuss.
Weil ich glaube, war Kurucay eigentlich, ne?
Genau, von Kurucay da ins Tor abgefälscht wurde, wo natürlich mal wieder zum 100. Mal der Videobeweis greift. Also, da habe ich gestern auch zu meinem Kumpel im Stadion gesagt, oder wir beide haben gesagt, ey, du kannst dich ja mittlerweile gar nicht mehr freuen, ne? Der Elfmeter, der wird 12 Minuten geprüft, ne? So, und da stelle ich mir auch die Frage, wenn du siehst ihn ja auf den Fernsehbildern, wie gesagt, im Stadion war es schwer zu erkennen, aber auf den Fernsehbildern siehst du ja klar, dass das ein Handelfmeter ist. Warum? Er sagt ja schon dann da aus dem, wie heißt der Keller nochmal, Kölner Keller, glaube ich, der sagt ja schon, hey, prüf den mal, für mich ist es vielleicht doch ein Handelfmeter. Warum sagt er dem dann nicht direkt, das ist ein Handelfmeter? Warum muss der denn dann noch zu dem Fernseher gehen?
Relativ einfach. Der Schiedsrichter ist derjenige, der die Verantwortung auf dem Platz hat und nicht der, der im Kölner Keller sitzt. Und dementsprechend muss der Schiedsrichter die Szene sehen, um auch für sich entscheiden zu können, yo, du hast recht. Weil er selber ist der, der am Ende des Tages das letzte Wort spricht und muss dementsprechend die Bilder sehen. Aber was ich nicht verstehe ist, die haben gefühlt 2 Minuten vorher Kontakt gehabt, bevor der überhaupt an den Monitor gegangen ist. Das verstehe ich nicht. Warum sagt denn der Keller nicht, ey, da ist irgendeine Szene gewesen mit einem Handspiel, geh mal bitte direkt raus und guck dir das an.
Ich glaube, der war nicht im Aus, der Ball. Dann kannst
doch,
du
ja
nicht
das raus. War nach dem Foulspiel sogar. Da war ein langer Ball irgendwie, glaube ich, und Silla unterlaufen oder so. Da war, glaube ich, ein Foulspiel gewesen. Und dann haben die miteinander noch kommuniziert gehabt, bevor der überhaupt erst rausgegangen ist an den Monitor. Und das passiert immer und immer wieder, dass Elfmeterszenen erst gefühlt 2 Minuten übers Headset besprochen werden, bevor man dann rausgeht. Anstatt zu sagen, ey, da ist was, guck dir das an. Weil, und das ist das, was mich beim VAR nervt, der VAR soll nur bei klaren Fehlentscheidungen eingreifen. Wenn es eine klare Fehlentscheidung ist, brauche ich nicht 2 Minuten vorher darüber zu reden, was ist passiert, sondern kann ich sagen, pass mal auf, Handspiel im 16er, geh raus, guck's dir an. Und dann spare ich mir 2 Minuten dummes Gerede darüber, was da jetzt gewesen ist oder irgendeine Szene darzustellen. Zeig dem Schiedsrichter, wenn es eine klare Fehlentscheidung war, was ist los. Und wenn es keine klare Fehlentscheidung war, und das bedeutet für mich, wenn von 100 Situationen auch nur eine nicht gepfiffen wird, dann ist es keine glasklare, 100%ige Fehlentscheidung. Und dann muss der VAR auch mal ruhig sein. Aber wir diskutieren mittlerweile mit dem VAR mehr über Fehlentscheidungen, als es früher gewesen ist.
Ja, also am besten das ganze Ding abschaffen. Ja. Einfach laufen lassen wie vorher, wenn der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung trifft, dann ist das so, aber
nein. Ja, aber die Sache ist auch, also wie gesagt, du kannst dich ja gar nicht mehr richtig freuen. Also du weißt ja nicht, ja, ist das jetzt ein Tor, ist es kein Tor? Ne? Selbst bei klaren Toren ist ja mittlerweile, ja, war da hinten irgendwo noch ein Handgemenge, dass du das Tor aberkannt bekommst.
Ja, vor sechs Spielaktionen.
Ja, absolut.
Gefühlt im letzten Spiel gucken die noch.
Ja, und das ist das ja, das nervt brutal. Ne?
Ja.
1-0 ist, glaube ich, um die 60.
Ja, aber es war ja auch das 0-1, ne?
Richtig. Um die 60. rumgefallen, aber wie gesagt, in so einer schläfrigen Situation. Du hast gemerkt, Schalke wird hinten reingedrückt, ne? Das Stadion war ein bisschen unruhig. So, und dann ist halt 1-0 gefallen. So.
Ich sag euch ehrlich, ich habe nicht gedacht, dass wir davon uns erholen. Das Spiel hat einfach nicht so, war nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, boah, jetzt drehen wir das noch. Vor allem auch gegen Lautern war das ja das Gleiche, haben das 1-0 kassiert und haben dann zig Chancen gehabt, aber alles war eintönig, es waren nur Flanken, wir kamen nicht in die Lage dazu, das Spiel auszugleichen gegen Lautern. Und ja, ich habe auch echt gedacht, dass es gegen Bochum so sein wird. Aber wurde eines Besseren belehrt.
Genau, dann fällt das 1-0. Ne, da kann man von Glück sprechen, dass wir Porat kurzfristig noch in den Kader berufen haben. So.
War auch irgendwas wohl im Training, ne? Hatte der Muslic nach dem Spiel gesagt, da ist was vorgefallen im Training, weshalb er in den Kader gerückt ist.
Ja.
Mehr wissen wir auch nicht.
Positiv, negativ, aber egal. Fakt ist, er ist dabei, hat dann meiner Meinung nach den entscheidenden Schuss in den 16er gemacht, abgefälscht, untere rechte Ecke. Und dann muss ich dir sagen, also vielleicht gehe ich da mit dem 1-1, dass ich jetzt nicht erwartet hätte, dass es jetzt unbedingt fällt, ne? Weil das Spiel war so ein bisschen lethargisch, wie ich gesagt habe. Aber dann war ja wieder das altbekannte Brennen da. Und dann hat es ja richtig gebrannt, ne? Dann war das Stadion da, das war brutal laut, ne? Also, weißt du,
ja, da war auf jeden Fall Hoffnung. War dann da so, absolut.
Das packen wir. Dann war wieder dieser Aufruhr in der Mannschaft da, der Aufruhr im Stadion.
Ja.
Ja, und dann fällt natürlich der 2-1 brutal von Lassme gemacht. Extrem gute Einwechslung. Und was ich an dieser Einwechslung wieder so geil finde, ist, ne, die Worte.
Sag es.
Ja, Chancengeber Muslic, ja.
Genau.
Um die erste Folge aufzugreifen. Aber es ist ja so, ne, er sagt in der PK.
Der hat einen Körper wie ein Premier League Centerback und läuft 37 km/h.
So, und was ich viel entscheidender finde, ist, er sagt ja, hey, mir ist eigentlich egal, was vorher gewesen ist. Ich bin im Hier und Jetzt. Und deshalb, warum soll ich dem keine Chance geben?
Ja, wir waren uns da ja auch immer einig, ne, dass das vom Körper her ein Spieler ist, der so eine Bundesliga nicht oft hast. 1,90 Meter groß, unfassbar schnell, nur halt.
Die Sache ist aber vielleicht, du musst ja auch einen Spieler einsetzen. Das bringt dir ja nichts, wenn du so einen Spieler dann irgendwie permanent ins 1 gegen 1 Dribbling schickst. Ne? Also ins richtige Dribbling, heißt mit Körpertäuschung, Überschläger, naja, Flankenspiel.
War nicht seins.
Sondern bring den ein, so wie du den einbringen musst. Und so hat Schalke den ja dann tatsächlich in zwei Aktionen in die Tiefe, ne, im 1 gegen 1 im Laufduell gegen Kevin Vogt, glaube ich. Ne? Wobei ist auch egal, ne? Aber nichtsdestotrotz tief im 1 gegen 1, so erste Aktion über Rand gemacht.
Ja.
Schnörkelloser Haken, unten links in die Ecke, abgeschlossen. Danach war ja nochmal so eine Aktion, ne? Der geht wieder im 1 gegen 1, wo Silla den
richtig
einfliegenden Spieler anschießt.
Colin Kleinebeek.
Genau, da war ja auch wieder gleiche Aktion, 1 gegen 1, Lassme geschickt, ne? Ball kommt in die Mitte, Silla schießt, ja, leider Gottes den Spieler ab, der da im Tor liegt, fliegt, wie auch immer. Aber so siehst du ja, vielleicht wenn du einen Lassme so in die Situation bekommst, dass das echt eine Waffe ist.
Wenn du den wirklich in diese tiefen Läufe bekommst, dann wird in der Liga den keiner verteidigen können.
Meine Meinung zum Spiel, was die erste Halbzeit angeht, muss ich dir tatsächlich ein bisschen widersprechen. Ich fand allgemein das ganze Spiel, das hatte so ein bisschen Kaiserslautern-Vibes. Beide Mannschaften wollen irgendwo, aber können nicht. Es war mit mehr Chancen, die Schalke hatte, ja, die hast du schon erwähnt, Timo Becker, Vitali Becker und auch Anvia Jay, vor allem in der ersten Halbzeit. Bochum, meines Erachtens, wenn ich jetzt drüber nachdenke, abgesehen von dem Tor und dem Elfmeter, nicht wirklich eine Chance gehabt.
Ja, die Standards halt, ne? Da waren die halt immer so ein bisschen.
Das, ja, und das ist der springende Punkt. Und darauf will ich auch hinaus. Standards in der zweiten Liga, vor allem in der zweiten Liga, ja, wo der Fußball ja jetzt nicht wirklich der schönste ist, sind brutal wichtig. Und dieses Jahr haben wir halt mit Spielern, ob das jetzt dann, wenn er drinne ist, ein Lassme ist, ob das ein Katic ist, ob das ein Timo Becker ist, auch ein Yannick Bachmann. Also du hast da ein paar wirkliche Hünen drinne stehen, die bei Standards gefährlich sein können. Und was mir vor allem bei Schalke mittlerweile auch wieder gefällt, ist die Rückraumbesetzung bei Standards, was du dann halt auch resultierend aus so Schüssen wie Timo Becker oder halt dann Finn Porat hast, der das Tor vorbereitet in dem Sinne, ne? Und ich sag, das war so ein sehr ausgeglichenes Spiel. Keiner wollte den Fehler machen, der zum Gegentor führt. Für mich war das so ein 0-0-Spiel. Ich glaube, ein Unentschieden wäre am Ende des Tages auch vom Spielverlauf her fair gewesen.
Ja, würde ich auch sagen.
Nach dem 1-0 hätte ich auch nicht unbedingt darauf gewettet, dass Schalke noch ein Tor schießt. Und so wie das Tor gefallen ist, muss man ja auch wirklich sagen, es ist sehr viel Glück dabei gewesen. Das war so ein typisches Eierding, wenn ihr mal drüber nachdenkt, die wir die letzten Jahre immer gekriegt haben. Wo du denkst, ey, jetzt hast du mal irgendwo so ein Spiel, wo du vielleicht was holen kannst und dann ist dir immer so ein Eierding reingefallen. Und dieses Glück hatten wir jetzt bei uns auf der Seite. Wo ich aber auch sage, dieses Glück musst du dir erzwingen. Und das machst du dann halt natürlich mit Fernschüssen. Ne?
Das kriegst du nicht
und der
geschenkt.
Rückraum war besetzt, wie du gesagt hast.
das ist halt, ne, wenn wir jetzt beim Doppelpass, und ihr seht das jetzt vielleicht nicht, aber hier steht auch so ein Schweinchen auf dem Tisch.
Rasenschwein.
Müsste man jetzt hier 3 Euro reinwerfen, aber wer nicht aufs Tor schießt, schießt keine Tore. Das ist halt einfach so. Und aus der zweiten Reihe, der Strafraum ist voll besetzt, knall das Ding da rein, da haut einer seinen Fuß dazwischen und da machst du als Torwart nichts. Und genau so ist es gewesen. Und dann, da bin ich dann auf Kevins Seite, bei einem Heimspiel, wenn du dann das 1-1 machst, dann kann natürlich einiges passieren. Auswärts wäre ich vielleicht nicht mitgegangen, da wärst du wahrscheinlich mit einem 1-1 nach Hause gegangen. Oder hättest vielleicht sogar, weil du dich komisch in irgendeine so eine Euphorie reinreiten lässt, vielleicht sogar noch eingefangen, aber zu Hause brennt die Bude. Du hast 60.000 im Rücken, die dich nach vorne peitschen, was natürlich mit dem Gegner auch was macht. Ja, und dann, ne, wird der Zufall so will, 0-4 Minuten und du drehst das Ding nach einer klasse Einzelaktion von Lasme. Aber auch da bin ich der Meinung, natürlich geil gemacht, müssen wir aber auch ein bisschen die Emotionen so ein bisschen bremsen. Klar, nach dem Spiel, wenn er das Ding da macht, ne, willst du am besten auf dem Spielfeld rennen, willst dem da um den Hals fallen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, ne, der Spieler sollte die letzten Jahre verkauft werden. Der hat eine unfassbar geile Anlage. Und
aber das Problem war ja so wirklich, ne, du hast recht, der war ein Abgangskandidat, ist aktuell auch einer gewesen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, kein Trainer hat den bisher so einsetzen können, wie er es hätte müssen. Und jetzt hast du jemanden, der darauf baut, der das Spielsystem auf solche Spieler auslegt. Und du siehst ja, jetzt funktioniert der.
Und genau darauf wollte ich ja hinaus, bevor du mir so unhöflich ins Wort gefallen bist.
Er wollte eigentlich nur sagen, Laberlauch-Modus aus. Aber komm, machen wir weiter.
Ja, aber irgendjemand muss ja hier auch ein bisschen Fußballverstand reinbringen. Ich habe immer gerne gesagt, ne, der hatte eine Lederallergie. Weil jedes Mal, wenn der den Ball irgendwie länger am Fuß hatte, ist irgendwas passiert, was du halt nicht haben wolltest. Und jetzt bist du mit dem Spieler genau da, was Kevin auch sagte. Schick den lang, der rennt, ne, schneller als Usain Bolt gefühlt. Kann auch schießen, das wissen wir. Der hat ja schon oft genug bewiesen, dass er das Ding da auch mit, keine Ahnung, 200 Sachen in das Tor knallen kann. Und das ist, glaube ich, das, was Miron Muslic gut macht. Der setzt die Spieler so ein, wie er sie einsetzen muss. Und da ist er sehr konsequent. Und das hatte Simon Terodde nach dem Spiel auch gesagt. Du siehst bei Miron Muslic keine Grauzone bei dem so und bei dem so, sondern du weißt ganz klar, wo bin ich bei dem Trainer. Du siehst schwarz und weiß. Er hat gesagt, Spieler, die sich bemühen, die sich aufdrängen, die Leistung bringen, die spielen bei mir. Und da gibt's kein Blabla oder hier und da oder vielleicht mal so, sondern man hat's gesehen, Vitali Becker, jetzt Brian Lasme. Wer ist es noch gewesen, den Miron Muslic wirklich die Chance gegeben hat und der natürlich dann auch mit Leistung das zurückgezahlt hat. Aber das siehst du an der Aufstellung. Und das finde ich einfach gut, dass du mal wieder einen Trainer hast, wo du weißt, was der sagt, macht der auch. Das hast du oft nicht gehabt. Da wird oft gesagt, ne, wir wollen dies und jenes machen. Und am Ende des Tages guckst du und sagst, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was irgendwo mal besprochen wurde.
Hast aber auch Leute, ne, die davon nicht profitieren. Sei es ein Hamasch, sei es ein Younes, Donkor. Wie würdet ihr mit denen umgehen?
Ja, gut, der Trainer hat es ja im Prinzip auf Pressekonferenzen gesagt. Ne, ich weiß halt nicht. Wenn man zwischen den Zeilen liest, könnte man sagen, dass der eine oder andere Spieler von den genannten jetzt nicht die Leistung bringt, die er bringen sollte, um sich überhaupt für den Kader oder gar die erste Elf zu qualifizieren. Und zu den anderen Spielern hat er gesagt, das sind professionelle, gute Fußballer, die passen aber nicht in mein System. Und wenn ich einen Spieler habe, der nicht in mein System passt, warum soll ich den dann spielen lassen? Weil damit würde ich ja mein System wieder kaputt machen. Also ist die Lösung, die du jetzt finden musst, Schalke muss gucken, dass es für den Spieler die beste Lösung gibt, vielleicht einen neuen Verein finden. Und dann musst du halt gucken, dass du da den einen oder anderen noch ersetzt mit Spielern, die in das System passen. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Es ist manchmal so, dass Spieler nicht mehr in das System reinpassen. Das ist, wenn ein neuer Trainer kommt, wenn ein neuer Sportvorstand kommt, der eine Idee mitbringt oder. Aber darunter leiden dann halt einfach Fußballer. Das ist halt das Geschäft, das weiß jeder. Kannst du nichts ändern.
So, bevor wir jetzt aber wieder in Altlethargien verfallen. Wir haben ja ein Hier und Jetzt und lass uns doch mal auf so 2, 3 Spieler eingehen im Spiel in Bochum, die besonders mit guten und nicht so guten Leistungen herausgestochen haben. Pass mal auf, jetzt komme ich wieder. Der Fragebär. Nee, der Erklärbär heißt das ja eigentlich, aber den nennen wir jetzt den Fragebär. Spieler des Spiels für euch, weil dann können wir nämlich direkt auch auf die Spieler eingehen und dann gehen wir mal gleich noch auf die ein, die jetzt nicht so eine gute Figur abgegeben haben.
Karius.
Ja, muss man ganz klar sagen. Muss Karius sein.
Jetzt komme ich mit jemand anderen. Feldspieler. El Fawzi. Überragendes Spiel gemacht.
Ja, wie immer. Also,
ja, aber trotzdem ist ja muss er auch honoriert werden. Ne? Also,
echt sehr konstant.
Genau,
ne?
Aber auf die beiden, vor allem im positiven Sinne, hat jetzt ganz gut geklappt. Eigentlich wollte ich hinaus. Karius, einwandfreie Partie. Ja, hält den Elfmeter, ne? Strahlt Sicherheit aus.
Ich wollte gerade sagen,
der vor dem 1-0, wie der da abtaucht. Ne? Der lange Schuss aufs zweite Eck, wie der runtertaucht. Natürlich dann unglücklich, dass da genau ein Bochumer steht und dann noch direkt wieder abziehen kann. Aber geil, also mega, richtig gute Leistung. El Fawzi, mir gefällt dieses Tandem mit Schallenberg unfassbar, also wirklich jetzt. Also Schallenberg auch keine schlechte Partie gemacht, aber
fällt dadurch, halt nicht so auf, ne?
Genau, muss man halt sagen. Wichtig, ne? In dem Absolut, Sinne, ja. um die Unterstützung hinzubekommen, weil was du extrem gut wieder mal gesehen hast, dass die beiden sich perfekt ergänzen.
100%.
El Fawzi macht mehr Wege nach vorne. Der ist ja auch nochmal ein Ticken jünger, ne? Und auch für die Laufstärke bekannt. Schallenberg lässt sich dann tief fallen. Wenn Schallenberg aber mal die Intention hat, nach vorne zu gehen, ne? In ein, zwei Situationen oder direkt den Zweikampf an dem Zehner oder Achter sucht, setzt sich El Fawzi ein Stück ab. Ne? Aber nichtsdestotrotz eine einwandfreie Zweikampfquote. Ich erinnere mich an eine Szene in der ersten Halbzeit. Da setzt er zur Grätsche an. Ich glaube, links vorne war das. Setzt zur Grätsche an, gewinnt den Ball mit der Grätsche, fummelt dann einen Spieler aus und spielt dann den Ball mit so einem super nicen Trick ab. Ich will jetzt nicht auf den Trick hinaus, aber nichtsdestotrotz
Ich weiß, welche Szene du meinst, ja.
Vorne links war die, aber wie komplett der ist halt, ne? Der ist sehr gut, der ist zweikampfstark, laufstark und im zielstrebig im Spiel nach vorne. Ne? Deshalb grandiose Leistung wieder.
Ne? Und kann auch noch was am Ball, da muss man
richtig. Richtig, genau.
Und das, wenn du dir überlegst, von jemandem, der aus der dritten Liga kommt, also.
Ja, ja. Also deshalb, ne, aber gut, die beiden Spieler, ne, Karius und El Fawzi, wollte ich da tatsächlich hervorheben mit meiner Frage.
Jetzt kommen wir zum Negativen.
Was heißt negativ? Ne? Du hast immer negative, ich sag mal, du hast Spieler dabei, die in dem Spiel nicht so, sag ich mal, spielen sollten, wie sie spielen sollten. Kann man jetzt nicht mehr wiederholen, fair, unfair, wie letzte Woche. Ne?
Ich find's viel schwerer, jetzt jemanden da rauszupicken, weil ich habe 2 Leute, die mir nicht gut gefallen haben.
Sag mal.
Das ist zum einen Karaman und Gantenbein. Karaman war für mich wie so ein Fremdkörper. Ich habe Probleme, das über die Lippen zu bringen, weil wir wissen alle, wie wichtig Karaman für uns war die letzten Jahre und auch was das für eine Persönlichkeit ist für die Mannschaft. Aber ich hoffe, dass da noch die Handbremse mit drin ist aufgrund der Verletzung, aber das ist schon.
Ich hoffe, dass sich das noch findet ein bisschen. Ich würde noch einen dritten in den Raum werfen, bevor Pascal noch was sagt.
Also wenn wir das Spiel betrachten, sage ich auch Gantenbein und Karaman.
Hallo, Entschuldigung, mein dritter kommt noch.
Ach so, bevor ich dran bin. Ja, Entschuldigung, genau. Ich habe dich falsch verstanden.
Ja, ich habe den aber, also ich bin bei Pascal, ich habe das auch so verstanden.
Ja gut, dann warte, jetzt sage ich noch.
Okay, dann gib erst deinen dritten weiter.
Aber der ist so 50-50, Timo Becker. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu.
Dann darf ich weitermachen?
Jetzt darfst du.
Okay. ja, Gantenbein und Karaman. Ich glaube auch jetzt mit Brian Lassme, wenn er weiter an der Leistung anknüpft, wird sich das wie im Pokal irgendwann rauskristallisieren, dass Anvia Jay die Position übernehmen wird oder Finn Porat. Und bei Karaman bin ich irgendwo so ein bisschen bei Enrico, was Handbremse angeht, beziehungsweise ich würde es nicht Handbremse sagen, ich würde einfach fehlende Spielpraxis sagen. Der hat die komplette Vorbereitung gefehlt. Der steht absolut nicht im Saft, der steht nicht in Spielpraxis. Ich glaube, da fehlt noch einiges, um wirklich bei diesen 100% Matchprozent zu sein. Und da muss man jemanden hervorheben, bei Bochumer Seite, der wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Wie heißt der? Lenz, 19 Jahre, glaube ich. Die haben den Karaman das ganze Spiel in Manndeckung genommen. Das war wirklich so dieses, ich weiß nicht, ob ihr euch dran erinnern könnt oder ob ihr das kennt, das ist so ein typischer, wahrscheinlich kennt ihr das, Entschuldigung dafür, aber das ist so ein typischer Kreisligaspruch. Du bleibst 90 Minuten an diesem Spieler dran und wenn der pinkeln geht, stehst du daneben. Ich glaube, das hat der Dieter Hecking dem vorm Spiel gesagt und das hat er gemacht.
Weißt du noch, Pascal, wo wir zusammen in der Kreisliga in Oberlohberg gespielt haben? Da hast du den Spruch ja auch jede Woche in der Kabine gehört. Da gehe ich mit dir mit.
Ja, habe ich euch ausgeholfen, weil ich komme ja von oben.
Nein, aber absolut, hast du vollkommen recht. Also, ne,
und da warte, ist ja, was sagst du zu Gantenbein? Da warst du noch gar nicht.
Ich brauche zu Gantenbein nichts sagen. Ich habe ihn in der ersten Folge als positive Überraschung hervorgehoben. Und dabei bleibt's auch. Also Gantenbein bringt halt meiner Meinung nach das, was er halt letztes Jahr gemacht hat, was er dieses Jahr immer noch spielt. Das eine Spiel war ein Ausreißer. Jetzt hat er die letzten Spiele im Prinzip das gespielt, was man einfach von ihm erwartet. Und ja, das hört sich so hart an. Das mag wahrscheinlich ein super netter Typ sein. Mit dem kann man wahrscheinlich auch Party machen oder mal was trinken, grillen oder sonst was. Aber der hat für mich mit Fußball wenig zu tun.
Also gehst du davon aus, dass Porat jetzt in Zukunft die rechte Schiene
Porat oder Anfiadjei, ja.
So, jetzt bin ich mal gespannt, wieso du Timo Becker als einen der
nicht mal schlecht, Punkte deshalb sage ich ja auch 50-50, aber ich fand das sehr interessant bei Timo Becker, weil der hat ein gutes, aber auch weniger gutes Spiel zusammen gemacht und das fand ich mega interessant zu sehen, weil das ist so ein typischer Stadioneffekt. Der hat aus dem letzten Drittel quasi diese flachen Aufbaupässe, die auf den Sechser, auf die Außenposition oder wohin auch kommen sollen, davon hat er nicht einen an den Mann gebracht. Ich glaube, der hat diese flachen Bälle, die ins Mittelfeld kommen, 10 oder 15 Fehlpässe gehabt. Jetzt kommt's aber. Und genau das ist dieser Stadioneffekt. Und da habe ich mit unserem lieben Kumpel Felix im Nachgang drüber gesprochen, weil wir saßen ja da. Und bei jedem Mal, wenn der diesen Pass gespielt hat, das war damals Matip, konnte das auch ganz gut. Die Pässe kamen nicht an. Und dann kommt das Stadion. Oh, Mann, was machst du denn? Und der ist ja heute gar nicht da. Im Umkehrschluss hat der aber, glaube ich, nicht einen Zweikampf verloren. Und die langen Bälle, wenn ihr mal drauf geachtet habt, ich glaube, der hat 5, 6 Stück gehabt, wenn Anfiadjei sich vorne im Bogen angeboten hat, die dann hinter die Kette kamen oder diese typischen Stressbälle, wenn die so halb hoch reingechippt kommen, kein richtiges Tempo drauf haben, wo du als Verteidiger, wo dich noch zwei Stürmer dann irgendwie in die Bälle reinspringen, diese Bälle kamen immer an. So, und deshalb sage ich ja, dieses 50-50, der hat keine schlechte Partie gemacht. Aber ich fand das so interessant zu sehen, diesen Stadioneffekt. Und auch bei Karaman und Pascal, das hast du mega gut analysiert, dass dir Karaman permanent in Manndeckung genommen wurde. So, aber der Otto-Normalgucker, der dann da sitzt, sagt, boah, der hat ja gar keine Spielanteile gehabt. Aber warum hat er keine Spielanteile gehabt? Warum hat Becker die Fehlpässe gespielt? Gut, dafür gibt's keine Erklärung. Die Fehlpässe hat er gespielt. Aber der hat im Umkehrschluss das Zweikampfverhalten nahezu 100% geführt. Ja. Plus diese langen Chipbälle hinter die Kette auf Anfiadjei, teilweise auf Silla, die kam halt an. Und das fand ich so interessant zu sehen. Deshalb sage ich, keine schlechte Partie, aber dieses 50-50, ne? 50% gut gemacht, 50% schlecht gemacht. Fand ich mega interessant zu sehen an der Stelle. Und dann ist es ja, wir haben gewonnen, wir haben 3 Punkte eingefahren. Ne? So, im Endeffekt haben wir als Mannschaft, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, als Einheit was richtig
Natürlich.
Gemacht.
Natürlich. Ne? Jetzt stehst du da, 3 Ligapartien, 6 Punkte. Können uns, glaube ich, nicht beschweren, ne?
Ich finde deine Becker-Analyse ganz witzig. Gestern nach dem Spiel kam der Hardy, den kennt ihr beiden ja auch, noch vorbei. Und wir haben auch über dieselbe Situation gesprochen, Timo Becker. Und haben exakt das gleiche Beispiel gebracht. Joel Matip damals spielt absolut beschissene Pässe in den Gegner rein, um sie dann Weltklasse wieder auszubügeln. Ja, 1:1, genau das gleiche Gespräch gehabt.
Genau das ist es nämlich. Aber so, bevor wir jetzt hier die Zeit aus den Augen verlieren, ich glaube, Bochum haben wir abgehakt, wir haben den Spieltag besprochen.
Aber jetzt Dresden vor der Brust.
Genau, ich habe aber gleich nochmal eine User-Frage, bevor wir die vergessen. Ja, ich habe 2 oder 3 Stück rausgeschrieben, wahrscheinlich schaffen wir die nicht alle. Aber eine Frage werfe ich jetzt gleich trotzdem nochmal ein, die aus der Community kam. Plus, wir müssen nochmal auf Dresden zu sprechen kommen. Lass mich die Frage vorher stellen.
Warte, ich habe noch eine abschließende Sache zum Spiel.
Ja.
Und da muss ich echt loswerden, weil mich das mittlerweile am Fußball so stark stört. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber die Aktion, wo der Strumpf sich verletzt hat und ausgewechselt wurde. Ich wünsche keinem was Schlechtes und auch gute Besserung an den Guten. Der war ja auch bei uns im Gespräch gewesen, wirklich ein Top-Verteidiger.
Ich wollte gerade sagen, den hätte ich auch gern genommen.
Jetzt kommt aber das große Aber. Ich habe die Szene nochmal im Nachgang gesehen. Der Silla läuft einfach nur geradeaus, der Strumpf läuft vor den und schmeißt sich einfach auf den Boden und will damit einen Freistoß ziehen und verletzt sich dabei. Da sage ich, das sind so viele Szenen im Fußball, das Karma hat so zugeschlagen, das war für mich die lächerlichste Aktion im ganzen Spiel und das musste ich einfach mal kurz loswerden. Das hat mich so aufgeregt in dem Moment, so dermaßen aufgeregt, weil sowas im Fußball mittlerweile so oft gepfiffen wird.
Hast du geschrien?
Oh, ich hab gebölkt. Würde ich Bier trinken, würde ich sogar Becher schmeißen.
Boah, bei mir im Block haben sie da wieder ordentlich Becher geworfen. Cool.
Ja, hab ich gesehen.
So, jetzt lass mich die Frage stellen. Wie ist der vorhin nochmal der Fragebär? Nee, die Frage kam tatsächlich aus der Community. Wir müssen die Frage eigentlich vor das Bochum-Spiel stellen. Hätten wir das Spiel verloren, hättet ihr das als Fehlstart bezeichnet? Und wären wir in einer schlechten Position mit 3 Punkten?
Boah, ich glaube, ein Fehlstart wäre es jetzt nicht direkt gewesen, wenn man einfach auf die Namen guckt, gegen die wir gespielt haben. Aber das Schalker Umfeld kennen wir ja. Ich glaube, das hätte da schon die ein oder andere Kritik dann gegeben und die Stimmung wäre schon so ein bisschen gereizter gewesen. Aber von einem wirklichen Fehlstart würde ich da jetzt nicht sprechen.
Gehe ich mit. Umfeld, da wären Rauen durchgegangen. Die Medien hätten uns wieder zerfressen, haben sie ja auch gemacht im Prinzip. Die haben ja so wie die Bild-Zeitung vor allem, die hat ja sowieso wieder geschrieben, der Verlierer wird einen Fehlstart haben. Bin ich voll bei Enrico, guck dir die ersten 5 Gegner an, die du auf dem Papier hast. 2 Absteiger, 1 Top-Favoriten für den Aufstieg und in Dresden. Also ich hätte gesagt, gehst du aus den 5 Spielen mit 3 Punkten raus, dann hast du eigentlich einen guten Start gemacht nach den letzten Jahren. Jetzt haben wir schon 6. Wäre kein Fehlstart, aber wäre unangenehm gewesen für den weiteren Verlauf der Saison, glaube ich.
Gut.
Was sagst du?
Ja,
du bist ja nicht nur der Fragebär, sondern
auch der Erklärbär.
Ja.
Ich sag das Gleiche. Da habe ich da, mache ich da jede Folge. Wenn das gut ist, was ihr sagt, sage ich einfach, ja, passt. Sind wir jetzt auch mal ehrlich, ne? Pokalspiel mit reinnehmen, 3 Siege aus 4 Spielen.
Ja, kannst du.
Voll im Soll.
Vor allem, du hättest auch gegen Lautern, ne? Hättest halt auch nicht auch, unbedingt, ne, verlieren
aber
müssen.
Aber gut, hätte ja die typische Fahrradkette, ne? Aber gerade ist hier schon das Wort Dresden gefallen. Spieltag nächste Woche Sonntag in Dresden. Dresden spielt, wir nehmen den Podcast heute am Sonntag, direkt am Morgen nach dem Samstag auf. Dresden spielt gleich noch. Heißt, wir kennen den Ausgang der Partie nicht. Ich vermute ganz stark, dass Bielefeld das Spiel gewinnen wird.
Ja, die sind wirklich gut. Der Trainer war übrigens gestern auch im Stadion bei uns, ne? Von Bielefeld.
Genau. Ich gehe tatsächlich echt davon aus, dass Bielefeld das Spiel gewinnen wird und eine reine Weste haben wird. 9 Punkte aus 3 Spielen. Damit würde heißen, dass Dresden mit 0 Punkten dasteht nächste Woche. Aber auch das wissen wir nicht. Eigentlich meiner Meinung nach ein Must-Win-Spiel mit dem, was wir jetzt gerade so ein bisschen zeigen. Natürlich wieder dann, ne, Dresden eine Kulisse, weite Auswärtsfahrt. Ne? Heißt, wenn du gut ins Spiel finden solltest, denke ich, wird es für uns ausgehen.
Kann aber auch wieder so ein ekliges Ding werden wie gegen Lok Leipzig, muss man sagen.
Absolut. Ne? Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr euch an die erste Folge erinnert, ich glaube, wir alle 3 haben Dresden als Absteiger getippt.
Nee, ich nicht.
Pascal würde jetzt wieder sagen, ja, weil du keine Ahnung hast.
Nee, ich glaube, die Kulisse wird die irgendwie in der Liga halten.
Nee, ist ja auch nur Spaß. Ne? Aber nichtsdestotrotz, dann 2 von uns haben ja gesagt, Dresden, glaube ich, mit einer der Abstiegsfavoriten. Pascal hat sogar, glaube ich, gesagt, mit der schlechteste Kader.
Auf dem Papier, ja.
Auf dem Papier, genau. Das ist es halt auch. Ne? Das ist aber ja auch nur auf dem Papier. Ich sag trotzdem, mal nächste Woche must win.
Wäre schön, wenn wir das Ding ziehen würden, aber ich glaube, wird auch nochmal eine richtige Herausforderung werden. Ja, eigentlich, also Stand jetzt, wenn du die Tabelle dir anguckst und unsere Ergebnisse, dann musst du da eigentlich 3 Punkte mitnehmen.
Ja, und jetzt muss ich wieder die Euphoriebremse machen. Ja, ich gehe mit, du musst dieses Spiel gewinnen. Es wird aber wahrscheinlich wieder ein sehr, sehr ekliges Spiel werden. Es wird ein sehr anstrengendes Spiel werden und es wird ein Geduldsspiel werden. Weil wir halt in der Offensive immer noch sehr, sehr stottern, was nach und nach jetzt kommen wird, gar keine Frage. Und ich bin auch tatsächlich einen Schritt zurückgegangen von dem, was ich gesagt habe. Ich weiß nicht, ob es die erste Folge war oder so, als wir über die Kaderbreite gesprochen haben. Da haben wir ja über Spieler gesprochen, die wir noch haben auf der Bank, die wir bringen können. Da habe ich ja gesagt, ich finde, wir sind ganz gut aufgestellt, vor allem auch in der Offensive. Da muss ich jetzt aber auch den einen oder anderen Schritt zurückgehen, wenn ich mir jetzt die letzten Wochen anschaue. Ich glaube, Frank Baumann und Ben Manga müssen da noch mal ein bisschen kochen, dass in der Offensive 1-2 Spieler von dem Spielertyp vor allem, den wir brauchen.
Genau, kommen. Das ist es, ja.
Weil wir haben über Spieler wie Younes geredet, wir haben über Spieler wie Hamatsch geredet. Aber die sind jetzt komplett außen vor und da fallen zwei Offensivkräfte weg. Und wen hast du jetzt noch?
Dann
du
fehlt Bar noch aus, ne? Also den hast du ja auch nicht mehr. Also da bin ich schon bei dir.
Und da muss ich halt jetzt ein paar Wochen weiter sagen, okay, da habe ich eine falsche Einschätzung gehabt. Und da müssen noch, ja, meiner Meinung nach zwei, vielleicht sogar drei Spieler für die Offensive kommen, die da noch ein bisschen zaubern können bei uns, damit wir da ein bisschen breiter aufgestellt werden. Und um zurückzukommen, ja, du musst Dresden gewinnen, aber ich glaube, die ganze Saison wird für uns kein Schönspielen. Wir sind auf einem guten Weg. Miro Muslic hat es gestern auch nach dem Spiel nochmal gesagt. Beide Beine auf dem Boden haben. Wir wissen, wo wir herkommen. Das muss ich leider auch immer wieder sagen. Wir wissen, wo wir herkommen. Wir wären fast abgestiegen. Und wir müssen jetzt erstmal in die, ja, in die Mittelklassigkeit der zweiten Liga kommen, um da darauf aufzubauen. Und es wird eine anstrengende Saison. Drei aber Punkte sind eigentlich Pflicht.
Frage an euch. Wenn du Dresden ziehst und du stehst dann nach 4 Spieltagen mit 9 Punkten da, sagt er dann, okay, man kann nach oben schielen? Oder würdet ihr sagen, boah.
Ja, aber nicht nach 4 Spieltagen, also.
Ja, aber dann ist ja die Tendenz nach oben.
Ja, ist ja jetzt schon. Ne? Also wir stehen ja jetzt schon mit eigentlich mit 6 Punkten mit Tendenz nach oben. Ne? Mit 3 wärst du Tendenz nach unten, 4 wärst du im Mittelfeld.
Ja, aber wenn du Dresden ziehst, du hast 9 Punkte, dann bist du ja 5. irgendwas da oben. Ja, dann würdet ihr dann sagen, das Ziel ist dann doch ein bisschen anders als das, was wir vielleicht vorher ausgegeben haben?
Ja, aber das würde ich jetzt als zu früh erachten. Also, weiß ich nicht. Und ich sag mal auch so, Ziele sind ja immer rein. Eigentlich sprichst du ja Ziele nur aus, um irgendwo dich nicht angreifbar zu machen in der Presse. Weil wenn du sagst, ey, ich habe einen Kader, der kann aufsteigen und ich will aufsteigen, spielst davor aber 2 nicht so gute Saisons, dann geht ja sofort wieder die Hetzjagd los. Ne? Also, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich finde es absolut zu früh, da irgendwie drüber zu urteilen. Ja, schauen wir mal, wie gesagt, also für mich müssen wir das Spiel gewinnen. Ich habe mir jetzt aber gerade auch nochmal angeschaut, Dresden, ganz woanders, wie Dresden die letzten Spiele gespielt hat. Die haben jeweils immer getroffen, außer im DFB-Pokal. Im DFB-Pokal haben die gegen Mainz gespielt, haben nur 1-0 verloren. Davor die beiden Spiele haben sie in Fürth 3-2 verloren und zu Hause 1-2 gegen Magdeburg. Heißt, die haben immer getroffen. Und wie ich mir mal den Spielverlauf hier angeguckt habe, so eindeutig waren die Niederlagen nicht. Ne? Also ich glaube...
Wird eklig, absolut.
Wir schauen mal.
Also um auf Enrico einzugehen, für mich sind, wenn wir das Spiel gewinnen, das 9 Punkte, die wir sicher schon mal in der Tasche haben, um am Ende des Tages irgendwo nicht wieder wie letztes Jahr dazustehen und Puls auf 180 zu haben, Haare zu verlieren und an die Existenz des Vereins zu denken. Das Ziel ist Mittelfeld, guter einstelliger Tabellenplatz. Ich denke, wir wissen alle, wenn es mehr wird, nimmt das jeder mit. Und wenn du aufsteigen solltest, ne, dann wird auch keiner sagen, nee, ey, machen wir nicht, wollen wir nicht. Aber am Ende des Tages ist das der Fehler, den ja auch immer wieder auf Schalke vor allem gemacht wird. Die Euphorie geht viel zu schnell nach oben. Dadurch dann auch die Erwartungshaltung der Fans. Und wenn du dann mal ein Spiel nicht gewinnst, dann ist auf einmal wieder diese komische Stimmung da. Ja, du hast jetzt dieses Spiel nicht gewonnen und oh. Und das ist das Gefährliche, was die Mannschaft dann auch so ein bisschen viel auf die Schulter bekommt.
Absolut. Also?
Ich habe noch ein spannendes Thema. Musa Sylla. War das das letzte Heimspiel von Sylla? Also ich weiß nicht, ob ihr die Auswechslung gestern gesehen habt. Das war schon ein bisschen...
Die Frage war jetzt, ja, der hat sich ein bisschen Zeit gelassen, hat übermäßig applaudiert und die Körpersprache war irgendwie nicht so wie immer.
Nee.
Die Frage ist aber auch, wann, der wurde in der 88. Der wurde relativ spät ausgewechselt, glaube ich, ne? Du führst halt 2-1 und was machst du da als Spieler? Du lässt dir Zeit,
natürlich,
wie es nur geht. So, absolut. Heißt, ich will das gar nicht bewerten, weil der lässt sich halt ganz normal Zeit. Aber so das Gefühl war da, das hat irgendwie so, also keine Ahnung, da ging so ein Gefühl durch mich durch, wo ich gesagt habe, ey, nicht, dass das jetzt sein letztes Spiel war, ne? Weil das war ganz komisch von.
Ja, und es steht ja auch im Raum, ne? Wenn einer 7 plus bezahlt, dann sollen wir wohl bereit sein, ihn gehen zu lassen.
Aber das ist auch wieder so, dafür haben wir ja auch ein paar Kommentare kassiert, obwohl wir ja nur zitieren, ne? Aber
genau,
ist ja auch egal. Aber das ist halt auch wieder so typisch Presse, ne? Ja, gehen. Nein, nicht gehen. Doch gehen. Dann kommt die Summe. Keine Ahnung, ne? Aber ja, ich gebe dir recht, die Körpersprache war so ein bisschen, weiß ich nicht.
Also ich wurde bei der Auswechslung von, ich glaube, 4 Leuten angeschrieben, ob der jetzt schon weg ist, ob wir da irgendwas wissen, weil die Körpersprache, die der an den Tag gelegt hat, ja, so aussah nach dem Motto, ja, ist jetzt mein letztes Spiel. Und das war ja auch kurz nach dieser Situation, wo der eigentlich den Deckel drauf machen muss. Und dann geht er vom Platz runter mit einem Grinsen im Gesicht. Da habe ich mir auch gedacht, Bruder, du hast gerade eine 1000-prozentige Chance liegen lassen.
Aber es ist auch das letzte Heimspiel vor dem Ende der Transferperiode gewesen.
Ja, der war glücklich.
Kann sein, dass wir...
Dass er bald in der europäischen Top-Liga, erste Liga spielt und das Dreifache verdient wie auf Schalke.
Ich weiß es nicht, echt.
Also glaubt ihr, dass wir den beim nächsten Heimspiel noch im Schalke-Trikot sehen werden?
Ich habe absolut keine Ahnung. Ich wünsche es mir, muss ich
aber
dir
du
ganz
sagst
ehrlich
nein.
sagen. Weiß ich, nein, ich habe keine Meinung dazu.
Pascal?
Meine Meinung ist, vor ein paar Wochen habe ich gesagt, wir brauchen den, das ist unsere Lebensversicherung. Jetzt mittlerweile sage ich, ich habe das Gefühl, der passt nicht in das Spielsystem rein. Wir brauchen da vorne einen Brecher, so einen Philipp Hofmann beispielsweise. Dementsprechend nimm das Geld mit, hol einen guten Stoßstürmer, den du da vorne reinstellen kannst, weil ich glaube, der wird nicht den Impact haben wie im letzten Jahr und du wirst Wertverlust haben und du wirst dich danach im Arsch beißen.
Nein. Also, ja,
also auch, du glaubst ja. auch, der wird nicht im nächsten Heimspiel im Schalke.
Ich glaube, der wird weg sein und wir werden da vorne irgendwas Neues holen, was vom Spielertyp Großkante Ballhalten ist.
Das ist auch mal ein guter Abschluss gewesen. Also, ich denke, wir haben alle Themen hier ausführlich durchgesprochen. Wir freuen uns auf Dresden. Wir hoffen, dass wir die 9 Punkte oder die weiteren 3, um auf 9 zu kommen, einsacken können. Dass wir oben dran bleiben. Wäre sehr genial. Wird ein geiles Auswärtsspiel in Dresden und
du darfst jetzt deinen Satz auch nicht vergessen.
Genau. Der ist immer wieder cool. Also folgt uns auf Social Media, auf diversen Kanälen, Instagram, Facebook, TikTok, hört den Podcast, schaut auf unserer Webseite vorbei. inside-schalke.de.
Genau.
Und
in dem Sinne,
vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Glück auf.
Glück auf.
Bis bald, Rian.
Glück auf und herzlich willkommen zur 3. Folge Inside Schalke. Ja.
4.
Stimmt. Weil das der 3. Spieltag ist, war das Problem.
Ja gut, zwei Sachen, die muss man jetzt miteinander
Ja. Yeah. Glück auf und herzlich willkommen zur 4. Folge Inside Schalke.
Ja, der 3. Spieltag, du bist noch nicht fertig. Du musst dich beglückwünschen.
Gut.
Ja, hier, mit Dieter Hecking und der Halde.
Achso, ja. Aber auch das Spiel, das war nicht gut analysiert für uns.
Aber wir sind doch gerade erstmal da drin.
Genau. Ja, aber der Anfang, aber.
Ja, wir sind doch nicht enttäuscht beim Schwing in Bochum.
Egal, aber mach doch weiter, ist doch gut.
So kommt Feuer rein.
Fuego. Jetzt mach ich dich kaputt.
Die sind doch nicht spielerisch.
Läuft noch?
Was passiert?
Der wollte den Money als Beispiel nehmen.
Wie denn?
Sorry, ey.
Der hört ja unsere Folge auch.
Ja, natürlich.